beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen Absicht, was wir eine andere Übersetzung da vorne hingestellt haben und auch noch den Prolog zu diesem Predigttext, der da ist. Das ist ja die Apostelgeschichte, diese sehr, sehr bekannte Geschichte. Und ich möchte dazu sagen, dass mir dieser Text eingefallen ist am vorletzten Dienstag im Seniorenkreis. Da saßen wir und ich habe ein bisschen was erzählt zum Thema Gemeindebau, innerlich und äußerlich, und zum Bauprojekt, das wir gerade vor der Brust haben. Übrigens das Bild hier, das Christian Geckeler gemalt hat, das erkennen nur noch die Eltern unter uns. Das stand da, wo ich jetzt stehe, und da war Schluss. Ja, also die Gemeinde ist schon ein bisschen erweitert worden. Das war die ursprüngliche Kapelle, so hieß das damals. Und da hat unser ältestes Mitglied Edith Heidt etwas gesagt, was mir durchs Herz gegangen ist und was ich mir gemerkt habe. Sie sagte: Wir sind doch eine Familie. Und sie sagte es im Brustton der Überzeugung, fast ein bisschen energisch. Wie kann man daran nur zweifeln? Wir sind doch eine Familie. Und wir haben es eben im Predigttext gehört, die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Nun lebe ich selbst in einer großen Familie und weiß, dass es Harmonie geben kann und Streit. Dass es Auseinandersetzungen geben kann und tiefes Glück. Dass es Tränen der Freude gibt und Tränen der gemeinsamen Trauer. Das alles macht Familie aus. Familie ist Heimat. Und Heimat ist unser Thema. Die Familie ermöglicht Menschen Lebensraum in all ihrer Unterschiedlichkeit. Wir leben in einer Zeit der zerbrechenden Familien. 40% ist die Scheidungsrate inzwischen hoch. Die Zahl der Scheidungskinder und auch der Patchwork-Kinder geht in die Millionen. Das ist eine Feststellung. Mein Patchwork-Enkel Noah hat glücklicherweise in der Gemeinde eine Art Ersatzfamilie gefunden. Inzwischen fährt er von Steinbronn bis nach Stuttgart Innenstadt ganz alleine, weil ihm das so wichtig ist, dass er seine Familie dort auch ein Stück hat. Und ich höre es immer wieder gern, wenn Menschen, die zu uns kommen, sagen: Wir kommen gerne zu euch, weil bei euch geht's familiär zu. Und das ist ja Segen und Fluch zugleich, wenn es familiär zugeht. Segen: Wir nehmen Anteil aneinander. Wir sind füreinander da. Wir besuchen Kranke. Wir beten mit Belasteten. Wir helfen praktisch in Notsituationen, einfach und unbürokratisch. Da gibt es solche Dinge wie Lebenswert mit all ihren Facetten. Gemeinde ist lebenswert, das ist tatsächlich so. Der Fluch: Manchmal kennen wir uns auch zu gut. Dann wird es eng und für manche auch ein bisschen erdrückend, wenn man das Gefühl hat, dass man, ich sage es jetzt mal ganz hart, bespitzelt wird. Wenn man mitkriegt, dass andere sich das Maul über mich zerreißen. Wenn nicht mehr gnädig beurteilt, sondern gnadenlos verurteilt wird. Das passiert in einer Familie auch. Der große Text in Apostelgeschichte 2 lässt mich immer ins Schwärmen kommen. Second Chapter of Acts, das war in meiner Jugendzeit eine sehr angesagte fromme Band. Apostelgeschichte 2, Second Chapter of Acts, nichts anderes hieß, sie hieß nur so. Apostelgeschichte 2, das ist einfach das Paradies. Das ist das Reich Gottes auf Erden. Und das Zauberwort heißt teilen. Ganz einfach. Share it. Teile. Wir schauen mal kurz rein. In der gesellschaftlichen Diskussion gibt es gerade zwei Schlagworte, die alles beherrschen. Das eine heißt Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege. Das heißt, es wird kein Rohstoff mehr verschwendet, alles wird wieder verwertet. Cradle to Cradle, eine neue Bewegung, die ganz wunderbar funktioniert an vielen Stellen. Und das zweite heißt Share, einfach nur teilen. Das ist der Zeitgeist, das ist der Zeitgeist in der Gesellschaft. Teilt Hoffnung, teilt Liebe, teilt Glück, teilt Frieden, haben wir gerade gesehen. Teilt aus und haltet nicht zurück. Nicht besitzen macht glücklich, sondern teilen macht glücklich. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagen wir, und geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Carsharing, Werkzeugbörsen, Landmaschinenverleih auf Gegenseitigkeit, Gütergemeinschaft, Genossenschaft, geschwisterliche Liebe, Großfamilie. Warum um alles in der Welt muss ich alles haben, wenn ich in einer Gemeinschaft lebe? Völlig überflüssig. Das Kennzeichen der ersten Gemeinde ist in der Tat das, was Spötter abfällig Liebeskommunismus nannten. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden der Gemeinde zu helfen. Das ist die Ursprungsidee von Gemeinde. Wir materialistisch gesonnenen Menschen schließen uns ganz gerne den Spöttern an und weisen mit überlegenem Lächeln darauf hin, dass die Gemeinde in Jerusalem nach wenigen Jahren pleite war. Das war tatsächlich so. Und Paulus, die Fundraising-Aktion Euer Überfluss diene ihrem Mangel, kurz Eudim, in Kleinasien und Jerusalem und Griechenland für die Jerusalemer Gemeinde starten musste. Aber bevor wir dieses Lebensmodell der Gemeinde Jesu, deren Zauberwort und Faszination Share heißt, auch auf die Müllhalde der Geschichte werfen, noch eine kurze Bremse. Gemach, genauer hinschauen, nämlich auf den Text. Was waren denn die Grundlagen für das Share, für das Teilen in der ersten Gemeinde? Wir haben es gehört, die Predigt ging ihnen durchs Herz. Das war die Grundlage. Sie waren ergriffen von dieser frei und froh machenden Botschaft des Jesus Christus. Und sofort erfolgte eine Reaktion. Übrigens nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus Gehorsam, sondern aus Betroffenheit und unbändiger Freude, diese andere Art des Lebens, diesen Lebensstil des Loslassens und Teilens, diese Charity-Kultur kennengelernt zu haben. Meine Familie und ich, wir sind dieser Faszination auch unterlegen. Jahrelang lebten wir mit 5 Erwachsenen und bis zu 6 Kindern in einem Haus zusammen. Mit all den Vorzügen des gemeinsamen Lebens bis hin zur täglichen Andacht in der Hauskapelle und der Feier des Abendmahls. Und mit all den Nachteilen des sozialen Gefälles, des Neides und des kritischen Beäugens der anderen, ob er oder sie nun die Spielregeln einhält oder nicht. Aber es hat lange Zeit funktioniert und über die Jahre lebten einige Menschen, ich habe sie gar nicht gezählt, in Lebenskrisen und sozialen Notlagen mit uns in unserer christlichen Wohngemeinschaft, in unserer Hauskirche. Durch einen Umzug, durch meinen Wechsel zum Rundfunk in Stuttgart war das Experiment gemeinsames Leben zu Ende, mindestens diese Phase, und unsere Kinder trauerten lange dem verlorenen Schwarzwaldparadies nach. Wir hatten dann nämlich auch einen Volleyballplatz und 2000 Quadratmeter und das Freibad war fußläufig und es war alles ganz wunderbar. Also auch in diesem Teil paradiesisch. Wir schauen nochmal in den Text. Was sind denn die Merkmale des christlichen Gemeinschaftslebens? Erstens, existenziell ergriffen vom Evangelium, es geht durchs Seinszentrum, durchs Herz. Die Zuhörer wurden von der guten Nachricht von Jesus Christus ergriffen. Es ging ihnen durchs Herz. Das war eine existenzielle Erfahrung und nicht nur ein religiöses Sahnehäubchen auf unseren ansonsten normalen, vom Egoismus und Familienegoismus geprägten Alltag. Existenzielle Erfahrungen zeitigen automatisch Konsequenzen. Das ist so. Bei der entstehenden Jerusalemer Gemeinde war es so. Das Gemeinschaftsleben war dicht und bezog sich auf den Alltag und auf den Sabbat, also auf den Tag des alten Bundes mit dem jüdischen Gottesvolk und den Tag des Herrn, also Sonntag, Auferstehungstag, Beginn des neuen Bundes Gottes mit allen Menschen. Sie lebten in enger Gemeinschaft und trafen sich nicht nur hin und wieder zur Feier eines Gottesdienstes. Sie waren wissbegierig, sie ließen sich unterrichten, sie waren Lernende, blieben beständig in der Lehre, im Wachstum, in der Heiligung. Und das ist die Voraussetzung. Dritter Punkt, gemeinsamer Besitz, gegenseitige Unterstützung materieller Art. Sie richteten sich auf Gütergemeinschaft ein. Alles gehörte allen. Privatbesitz wurde abgeschafft. Wenn jemand in Not geriet, war es eine Selbstverständlichkeit, dass man seinen Besitz verkaufte und dem Bruder, der Schwester in der Notlage half. Vierter Punkt. Tägliche Teilnahme an den Kulthandlungen des gemeinsamen Gottesvolkes aus Juden und Judenchristen. Das muss man sich bei der ersten Gemeinde auch nochmal anschauen. Die haben sich keineswegs von ihren Wurzeln abgewandt. Es gab den Tempel und es gab die Synagoge. Der Besuch des Tempels, der ja auch die Kultstätte der ersten Judenchristen war, war obligatorisch. War natürlich in Jerusalem auch nicht besonders schwer. Für uns wäre es ein bisschen schwerer. Die Judenchristen in Jerusalem wollten damit beweisen, dass sie sich nicht von der Väterreligion entfernen wollten. Sie waren Juden. Und die Botschaft des Juden Jesus hatten sie gehört, der der Christus und damit für sie der von Gott gesandte Messias ist. Sie hatten das vernommen und das hatten sie in ihre jüdische Tradition implantiert. Sie haben sich nicht etwa abgewandt und haben sich separiert, sondern sie haben sich zusammengeschlossen. Sie wollten es auf jeden Fall. Und das ist das, was Paulus mit dem aufgepfropften Zweig am Baum des Volkes Gottes meint. Aber die Christen führten darüber hinaus etwas Neues ein, das sie von Jesus selbst gelernt hatten, nämlich fünftens die Hauskirche und die kleinen Zellen, die gemeinsamen Mahlzeiten, das Brotbrechen. Sie hielten gemeinsame Mahlzeiten ab und das taten sie nicht im Tempel, sondern in den Häusern. Ich habe gerade mit Freude vernommen, dass lebenswert auch nicht nur in der Kreuzkirche stattfindet, sondern in Häusern, wo die Menschen leben. Und zu diesen gemeinsamen Mahlfeiern, das war übrigens der Beginn der Hauskirche und auch das, was wir heute Hauskreis nennen. Das sind diese kleinen Zellen des gemeinsamen Lebens. Zu diesen gemeinsamen Mahlfeiern gehörte das dazu, was Jesus sie gelehrt hatte, nämlich das Brotbrechen. So wurde die Mahlfeier, also das gemeinsame Essen, immer mit dem Gedächtnis an Christus, mit einem gebrochenen Brot und einem Becher Wein abgeschlossen. Das war keine Feier für sich, das müssen wir einfach mal lernen, sondern das war der Abschluss eines gemeinsamen Essens. Dieses Brot und dieser Wein unterschied sich von der gewöhnlichen Speise, die sie vorher zu sich genommen hatten. Und wenn Paulus schreibt, dass man nicht unwürdig das Brot und den Wein zu sich nehmen soll, dann bezieht sich das genau darauf. Dass man den Käse und die Oliven, das Fladenbrot und den Wein, den man vorher zu sich genommen hat, nicht vom Leib und Blut Christi unterscheidet. Das ist die Würde, das Würdige an diesem Essen. Ich werde in meiner Grundsatzpredigt zum Abendmahl, die ich mir schon lange vorgenommen habe und noch nie dazu gekommen bin, weil es immer so viel anderes gibt, gern nochmal auf diesen Begriff unwürdig Essen eingehen und überhaupt, was alles mit dem Abendmahl sonst noch für manche komischen Dinge unter uns kursieren. Es hat nämlich nichts mit unserer Sündhaftigkeit oder Heiligkeit zu tun, sondern nur mit der Missachtung des Leibes und damit des Opfertodes Christi. Das sechste, sie blieben beständig im Gebet. Das Leben der christlichen Gemeinschaften war immer vom Gebet begleitet, umhüllt und auch darin eingebettet. Das Gebet füreinander und für die Stadt und den Erdkreis, also die Fürbitte Urbi et Orbi, war genauso fester Bestandteil wie auch das Lob des dreieinigen Gottes. Weil sich die Christen bewusst waren, dass sie auch Teil des alten Bundes waren, lobten sie den Schöpfergott genauso wie den Erlösergott und den Gott des Beistands in der Abwesenheit des Christus, nämlich den Heiligen Geist. Ich sage das deshalb so ausdrücklich, weil ich sehe, dass je nach Theologie unser Lob oft eine Schlagseite bekommt. Hier steht ausdrücklich, sie lobten Gott in seiner ganzen Fülle, also den Schöpfergott Jahwe, den inkarnierten Erlösergott Christus und den Beistandsgott Pneuma, also Gott Geist Gott, Heiliger Geist. Und diese drei Erscheinungsformen Gottes sind doch ein und derselbe Gott. Ich weiß, Trinität ist immer schwierig zu verstehen und zu erklären. Wir haben es in der Kirchengeschichte damals so gelernt, ungetrennt und ungeschieden, unvermengt und unverbunden. Das ist ein bisschen schwierig, kommt man auch mit Philosophie nicht klar. So sage ich es, Gott ist alles in einem. Höre Israel, dein Herr und Gott ist einer. Darum sollst du den ewigen deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Wer die Trinität im Monotheismus verstanden hat, der hat Gott in seinem ganzen Wesen erst richtig erfasst und er wird sich dagegen wehren, das wieder zu zerlegen in schöpfungsgläubige Gottesanbeter, die Jahwe überbetonen, in erlösungsgläubige Gottesanbeter, die die Christologie überbetonen und in geistgläubige Gottesanbeter, die die Geistesgaben und den Heiligen Geist überbetonen. Sie haben allesamt Unrecht und versuchen, das Geheimnis der Trinität, dass Gott drei in eins ist, einseitig aufzulösen. Das werfe ich sowohl den Naturgläubigen wie den Jesuanern und den sogenannten Charismatikern vor. Bitte lasst das beieinander. Es steht uns gut an, das älteste Gebet, das Israel von Beginn an gebetet hat, auch an den Beginn unserer Gebete zu stellen. Denn auch Gott in seinem Christus hat es täglich zweimal gebetet, nämlich nach dem Aufstehen und vor dem Einschlafen. Höre Israel, dein Herr und Gott ist einer. Darum sollst du den ewigen, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das siebte Merkmal des christlichen Gemeinschaftslebens. Sie waren beim ganzen Volk beliebt und erreichten Menschen mit der guten Nachricht. Und da kamen immer welche dazu. Nicht, weil man sie totgequatscht hat, sondern weil man Glauben vorgelebt hat. Und weil das faszinierend ist. Und das ist nämlich das Missionskonzept. Warum erreichten die Christen Menschen mit der guten Nachricht? Weil sie beliebt waren. Weil sie sich nicht abgesondert haben. Weil sie Besitz nicht an die erste Stelle gesetzt haben. Weil sie denen in Not geholfen haben. Kurz gesagt, weil sie den Glauben gelebt haben. Am Sabbat, am Sonntag und an den anderen fünf Tagen der Woche. Weil sie es dort getan haben, hatten, wo sie lebten, nämlich in ihrem Kiez. Waren es Menschen, die durch ihren Lebensvollzug aufmerksam gemacht haben auf die gelebte gute Nachricht. Weil sie sich nicht von der Tradition abgesetzt haben und sich für die Alleinerleuchteten hielten, weil sie den Weg des alten Gottesvolkes zu Gott nicht verachtet haben, sondern nur einen neuen Weg zum Vaterherzen Gottes durch Gott den Sohn gezeigt hatten, darum waren sie beliebt. Sie waren keine Separatisten. Sie waren Inkludierer. Sie haben ein weites Herz gehabt und haben alle Menschen eingeladen. Sie hielten sich weder für etwas Besseres noch für solche, die allein im Besitz der Wahrheit waren. Über Jesus, den Sohn, haben die Judenchristen Zugang zu Gott gefunden, zum selben Gott, den sie auch schon als Juden angebetet hatten. Er unterschied sich in nichts in der Sache, nur in der Erkenntnis des neuen Zugangs zu Gott. So war das. Oder besser gesagt, so sollte es sein. Und leider hat es unter uns gesagt auch nicht lange gehalten. Stichwort Liebeskommunismus und Konkurs und so. Aber man muss ja leider sagen, dass dieses Modell der entstehenden judenchristlichen Gemeinde eben auch in der Kultur und in der Zeit und auch in einer gewissen Anfangseuphorie entstanden war. Gleichwohl sind die Merkmale der christlichen Gemeinde dieselben geblieben bis heute. Intensives Gemeinschaftsleben, Gottesdienst am Sonntag und Gottesdienst im Alltag, Unterstützung von Menschen in Not, also diakonisches Handeln, Beständigkeit in der Lehre, im gemeinsamen Essen und im Brotbrechen und im Gebet und missionarische Strahlkraft durch gelebten Glauben. Ich mache jetzt mal einen Schnitt und überspringe den garstigen Graben von ziemlich genau 1984 Jahren. Ich habe mal nachgerechnet, wann die Jerusalemer Gemeinde entstanden ist und komme zu dem, was aus der sogenannten Urgemeinde geworden ist in Gestalt der Baptistengemeinde in Reutlingen. Ich bin ja hier schon am Fokular, darum predige ich auch heute hier vom Fokular. Ich habe euch das schon mal erklärt, das ist das Herdfeuer in toskanischen Häusern. Da versammelt sich die Familie abends und tauscht aus und streitet. Und lobt und betet. Also, ich bin am Fokular. Jetzt weiß ich nicht genau, Elena, bist du da? Elena, hallo. Ist Elena nicht da? Ah, schade. Also dann möchte ich einen Jugendlichen hier aus der Gemeinde oder einen noch relativ jungen Menschen hier aus der Gemeinde bitten, spontan noch mit zu mir nach vorne zu kommen. Und außerdem kommt noch der Peter Knobloch nach vorne, hatte mir versprochen, und die Ingrid Rück. Ingrid Rück, habe ich gesagt? Ingrid Kern. Rainer, kommst du? Wunderbar. Setzt euch, pass auf, ja genau, bleibt erstmal stehen und dann würde ich euch bitten, dass ihr jetzt auf einem Sitzmöbel Platz nimmt, das eurem Grad der Demut entspricht. Ja? Gut?
Okay. Rainer, setz dich. Ich wollte euch mal ein paar Fragen stellen, nämlich die erste ist, was bedeutet euch Gemeinde hier und heute? Was ist euch an der Gemeinde wichtig? Ich fange mit der Dame an, so gehört sich das.
Darf ich auch noch einen Schlenker machen? Zu dem, was Sie vorher erzählt haben, Frau Böckmann. Ich finde es so klasse. Und ich finde es auch schön, dass wir zum Teil auch ein bisschen vernetzt sind. Und Uli, ich darf das sicher auch sagen, dass die Frau Geiger von Ihnen den Uli ja regelmäßig beim Laufen unterstützt. Und Uli, dass du heute so laufen kannst, wie du heute laufen kannst, hast du dem auch ein ganzes Stück zu verdanken. Vielen herzlichen Dank. Der Vorteil von der Kreuzgemeinde ist natürlich, dass Menschen um die Gemeinde rum leben. Und das finde ich bei uns schon auch einfach ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Christinnen und Christen und andere Menschen guten Willens wirklich das Gesicht einer Stadt verändern können. Und man sieht es hier im Ringelbach, aber ich denke auch dort, wo wir wohnen. Also, was war deine Frage?
Was dir Gemeinde heute bedeutet. Du weißt ja, es gibt ja diesen alten Schnack, Jesus is the answer, but what was the question? Ja? Okay. Jesus ist die Antwort, aber wie war nochmal die Frage? Okay, also bitte.
Also für mich ist Gemeinde schon was ein ganz wichtiger Ort, wo ich auftanken kann, wo ich neue Orientierung kriege. Ich merke allerdings, als wir auch wieder neu hier in die große Gemeinde gekommen sind, dass es gar nicht so ganz einfach ist, wenn man nicht auch in kleineren Gruppen ist oder in einer Zelle ist. Und was ich jetzt zum Beispiel bei uns im Hauskreis, obwohl da nicht alle hier von der Gemeinde sind, jetzt wieder erlebt habe, wir haben meinen Geburtstag gefeiert und wir haben vorher Abendmahl gefeiert, das habe ich mir so gewünscht. Und sowas finde ich einfach ganz klasse und ganz wichtig, wenn man auch in kleinen Gruppen oder im Seniorenkreis oder dass man irgendwo, wo man sich wirklich sehen kann und begegnen kann. Genauso wichtig finde ich es allerdings auch mit Nachbarinnen zu essen.
Genau, danke. Peter, Gemeinde hier und heute, was ist die Gemeinde für Peter Knobloch, was ist dir wichtig?
Also Gemeinde ist nicht nur dieses Haus, Gemeinde ist für mich ein Ort der Begegnung. Begegnung mit einerseits Gott, Begegnung mit lieben Menschen und last not least eine Begegnung mit mir selber. Auch da haben wir wieder drei Teile. Ich denke, dass genau das ist, was Gemeinde auszeichnet. Da, wo ich mich berühren lasse, wo Gott mich anrührt, da passiert was. Nicht nur bei mir, sondern auch in dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir aufeinander zugehen. Und ich freue mich, dass auch andere auf mich zugehen. Und das ist für mich gelebte Gemeinschaft. Das ist Bezug zueinander, eben das Stichwort Begegnung. Und das möchte ich gerne, dass das weitergeht und dass das intensiviert werden kann. Und deswegen habe ich mich auch über das Projekt Lebenswert heute Morgen sehr gefreut.
Gib gleich weiter an den Rainer, an dich dieselbe Frage. Was ist Gemeinde für dich, Rainer?
Genau, also das Stichwort Familie spricht mich als Familienmensch in einer spannenden, heißen Phase mit drei Jungs zwischen 15 und 8 Jahren. natürlich sehr an. Freut mich, dass das auch hier genannt wird. Und ich habe mir überlegt, was passiert eigentlich bei uns in der Familie? Und ich finde, da passieren zwei Dinge in sehr, sehr unterschiedliche Richtung. Wir wollen unseren Jungs Heimat bieten. Zum einen dadurch, dass wir Orientierung geben, dass wir einen schützenden Rahmen geben, dass wir ja auch eine Konstanz natürlich bieten. Das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, dass wir uns immer wieder auch anpassen müssen. Dass wir, also die sind ja schwer am Wachsen irgendwie, sich entwickeln, immer wieder neue Interessen und so. Und da muss man immer wieder, versuchen wir immer wieder mal wieder auf die Augenhöhe zu kommen, vielleicht auch mal drunter, mal sich ein bisschen zum Clown machen oder so, um die wieder zu packen und miteinander Freude zu haben, miteinander Zeit zu haben, sich einzulassen. Das fängt ja bei der Geburt an, wenn die geboren werden, dann ist erstmal der Schlafrhythmus völlig durch den Wind und so. Und so geht es weiter. Genau. Es gibt einen Spruch, der mir sehr gefällt für Eltern. Eltern sind Meister der Kniebeuge. Und ich finde, das passiert praktisch von einem Moment auf den anderen. Einmal muss ich stehen als Erwachsener, Verantwortung übernehmen und dann muss ich wieder ganz tief runter die Rotznase putzen vielleicht. Und so geht es hin und her und vielleicht muss Gemeinde, wenn sie Heimat bieten möchte, auch diese zwei Pole und beides abdecken und sich üben in Kniebeugen.
Genau, ich fand es ganz schön, das mal zu übertragen, das Bild von der Familie. Was ich daraus gelernt habe jetzt von dir, heißt, Gemeinde ist nie fertig und nie im Stillstand. Gemeinde ist immer in Bewegung. Ich habe das bei der Emergency Church gelernt. Gemeinde verändert sich durch jeden Einzelnen, der neu dazukommt. Dann ist es eine andere Gemeinde. Ingrid, was vermisst du am meisten, wenn du denkst, Gemeinde soll Heimat und Lebensraum für dich und Menschen sein, an die du jetzt gerade denkst? Vielleicht das Wichtigste, was du vermisst. Ich kann auch viel sagen, ich weiß.
Ich versuche mich kurz zu fassen. Also erstmal will ich trotzdem anfangen mit dem, wo ich sehe, wo wirklich Gemeinde gelebt wird in ganz vielen Gruppen, die auch schon erwähnt worden sind, in Projekten, auch mit geflüchteten Menschen. Und was mich immer wieder beeindruckt, wo einzelne Menschen im Alltag ihre Frau und ihren Mann stehen, oft in unglaublich herausfordernden Situationen. Und da wünsche ich mir, dass wir da mehr voneinander wissen. Und weiß ich nicht, wie wir das transportieren können hier in dieser großen Gemeinde, aber dass man das auch einfach mehr begleiten kann. Was ich auch ziemlich unterbelichtet finde hier, auch bei mir selber muss ich sagen, sind die Themen unserer Zeit. Warum müssen so viele Menschen fliehen? Die ganze Klimageschichte, Armut etc.
Peter, du bist ja, wie ich dich kenne, und ich kenne dich lange, ein rundum zufriedener Mensch. Gibt es irgendetwas, was du dir auch noch wünschen würdest, dass in der Gemeinde anders läuft? Was fehlt dir denn?
Also, dass ich ein rundum zufriedener bin, da müsste man nur mal meine Frau fragen. Guck, die winkt schon ab. Ja, ist alles gut. Also, was mich immer wieder bekümmert hat, ist, wir haben ja mal irgendwann in der Gemeinde eine neue Gemeindeleitungsstruktur uns gegeben. Wir haben heute auch eine neue Struktur gesehen, wie das lebenswert gemacht hat. Und das Ganze ist immer wieder eine Frage, welche Personen füllen diese Strukturen? Wer packt mit an? Ich muss mich an meiner eigenen Nase fassen. Wo packe ich an? Wo lasse ich das? Wo lassen wir uns anregen, dazu mitzutun? Das ist der Punkt, an dem ich die Gemeinde bedürftig sehe.
Okay. Rainer, und auch an dich die Frage.
Ja, ich schließe einfach an. Also ich denke, vielleicht die Gelenke ein bisschen ölen und immer wieder aufeinander zuzugehen von beiden Seiten. Wir Jüngeren können von den Älteren lernen, die Älteren können sicherlich ab und zu auch was von den Jüngeren lernen und ich freue mich über viele Kontakte. Das genieße ich sehr hier in der Gemeinde und ich denke, in der Richtung einfach weitermachen.
Dankeschön. Also ich mache jeden Morgen 10 Kniebeugen. Jetzt weiß ich endlich auch, warum. Hast du mir gerade erklärt. Schönen Dank euch. Ich sage noch ein paar Worte und dann kommen wir gemeinsam ins Loben. Bitte dürft gerne wieder Platz. Wenn ihr wollt, könnt ihr sitzen bleiben. Ist auch schön, aber danke.
Also wir haben festgestellt, wir leben nicht mehr in der Kultur und in der Zeit der Antike im Vorderen Orient. Habe falsch gesagt, im Nahen Osten, aber Sie werden mir das nachher erklären, Frau Böckmann, wie man das politisch korrekt sagt, obwohl da gerade die AfD erklärt hat, dass der politisch korrekte Rede auf den Müllhaufen der Geschichte gehört, haben wir auf dem Parteitag gelernt. Also wir leben in einer modernen, pluralistischen Demokratie und fragen, wie wir das, was wir in der Bibel an Gemeindemodell finden können, wie wir das übertragen können in unsere Lebenswelt. Also stellen wir fest, die Frage, ob uns das Evangelium ergriffen hat und unser Leben auf den Kopf gestellt hat, bleibt allgemein gesprochen offen. Diese Frage kann nur jede und jeder einzeln für sich beantworten, wie der Grad der Ergriffenheit aussieht. Die Frage der Beständigkeit in der Lehre, im Brotbrechen, im Gebet ist auch individuell sehr verschieden. Lehrangebote sind rar, weil sie von einer Vielzahl von Menschen einfach nicht mehr gefragt und angenommen werden. Und wir sind da als Hirten und Leiter auch ein wenig ratlos. Die alte Bibelstunde ist tot. Die Hauskreise haben meines Erachtens diese Lücke auch nicht schließen können. Also da habe ich auch noch ganz viele Fragen. Das gemeinsame Essen und das anschließende Brotbrechen ist einerseits sowohl im Gottesdienst geschehen, als auch in Gemeindefesten verankert, als auch in den Hausgemeinschaften, so es sie denn im gemeinsamen Leben und oder in Hauskreisen gibt. Ich möchte deutlich sagen, dass ich das mit Sorge betrachte, dass gemeinsames Essen nur gelegentlich und das Brotbrechen nur als Ritual einmal im Monat stattfindet. Ich halte das für eine Verarmung unseres Gemeinschaftslebens. Vielleicht machen wir uns mal Gedanken, dass wir dieses große Kapital dieses christlichen Gemeinschaftslebens nicht weiter so verschleudern. Das würde ich gerne unter dieser Fragestellung Heimat und Lebensraum für viele gerne mit euch auch weiter diskutieren, wie wir da vielleicht weiterkommen. Der Tempelersatz Gemeindehaus als zentraler Treffpunkt oder Basislager bewährt sich, wenn auch der regelmäßige Gottesdienstbesuch nicht mehr das Anliegen der Gesamtgemeinde ist. Das müssen wir einfach sehen. Die Frage nach den kleinen Zellen, nach dem Christsein als ansteckendem Lebensstil im Alltag, die treibt mich allerdings mehr um. Denn wir haben uns auch, wenn wir ehrlich sind, uns doch größtenteils in den Individualismus zurückgezogen. Privat ist privat. Und ich meine, dass der Schlüssel zum lebendigen Gemeinschaftsleben genau hier zu suchen und zu finden ist. Das kam in dieser Runde auch deutlich zum Ausdruck. Und auch die Antwort auf die Frage Mission als Lebensstil und nicht Großveranstaltung als Missionsstil. Ich denke, die Beliebtheit beim Volk, die uns ansprechbar macht auf das Evangelium, ist nicht durch Veranstaltungen zu erzielen, in die wir einladen, sondern durch den diakonischen und einander und der Umgebung zugewandten Lebensstil. Ich bin froh, Frau Böckmann, dass Sie uns das heute auch einmal so deutlich gemacht haben. Das hat ja gepasst. Ich hatte es gar nicht in meiner Planung auf dem Zettel, dass Sie heute kommen. Dachte ich mir, so führt Gott manchmal auch Dinge zusammen, obwohl wir es gar nicht so im Bewusstsein hatten. Wunderbar. Diakonisches Handeln in der nahen Umgebung ohne Unterschied zwischen Christen und anderen ist der zentrale Auftrag der Gemeinde und lädt noch nicht Christen zum Glauben ein. So ist das. Und lasst uns weiter auf Entdeckungsreise gehen, das geniale Geschenk weiter auspacken, das Gott uns mit seiner Gemeinde gemacht hat. Damit Gemeinde, Heimat und Lebensraum für viele bleibt und für viele andere wird und für manche von uns auch wieder wird. In welchen Gebäuden auch immer, Gott segne uns auf diesem Weg. Die Weichen sind gestellt, sowohl was das zentrale Versammlungsgebäude angeht, als auch die hauptamtlichen Fragen. Losgehen mit dem richtigen Marschgepäck muss allerdings jede und jeder Einzelne von uns selbst. Gott segne uns auf dieser Reise ins Abenteuerland Reich Gottes. Christa, jetzt habe ich dir richtig viel Zeit geklaut. Aber wir loben trotzdem noch kräftig. Das tun wir jetzt. Amen.